Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halten wir noch kurz bei den heutigen Lesungen inne. Wenn es um die Theologie und den Mystizismus geht, ist der heilige Paulus ein Weltmeister. Seine heute vorgestellte Theologie über Erlösung und Rechtfertigung ist wunderschön. Wie er das Alte mit dem Neuen Testament verbindet. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt, Adam. In der Theologie ist daher Jesus Christus der neue Adam und durch die Sünde der Tod. Ich weise euch immer wieder darauf hin, dass bezüglich der Theologie und der Realität nur selten gezeigt wird, welche Folgen die Sünde für unser Leben hat. Nicht nur der Tod im Hinblick auf die Ewigkeit, sondern eine ganze Reihe von Krankheiten, Unzulänglichkeiten und Besessenheiten. Schließlich hat dies alles seine Wurzeln in der Sünde. Man sagt, dass heute 90% der psychischen Krankheiten des Menschen aus der Sünde resultieren, Besessenheiten sind. Viele körperliche Erkrankungen, an denen wir leiden, sind eine Folge der Sünde. Und der heilige Paulus zeigt uns, dass durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen sind. So haben Tod und Erlösung durch den einen allen die Rettung gebracht. Der heilige Paulus zeigt den unglaublichen Mechanismus Gottes. Wir werden das niemals begreifen können, denn wenn wir ein Leid, ein Kreuz spüren, dann sollten wir uns daran erinnern, dass allen um uns herum die Gnade und die Gabe Gottes reichlich zuteil wird. In unseren Botschaften sagt Jesus, der Herr, das sehr schön. Je größer die Gnade Gottes für die Welt ist, desto größer ist die Notwendigkeit des Leidens. Durch die Übertretung des einen ist der Tod zur Herrschaft gekommen. Dagegen werden alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen Jesus Christus. Und hierin steckt der ganze Schlüssel zum Verständnis des Wesens der Kirche, zum Verständnis seines erlösenden und evangelisierenden Werks. Wer Jesus Christus annimmt, ist erlöst. Ein einfach zu verstehender Schlüssel. Der heilige Paulus zeigt uns dazu den Schlüssel. Da der Gehorsam Jesu Christi die Rechtfertigung für alle gebracht hat, der Ungehorsam Adams jedoch allen den Tod, bleibt uns nichts anderes übrig, als Gott restlos gehorsam zu sein. Deshalb möchte ich euch in dieser Predigt zu der Schlussfolgerung führen, Johannes der 23. soll heilig gesprochen werden. Ich habe nichts dagegen. Aber warum wurde die Klausel herausgenommen, nach welcher Gott sprechen soll? Der letzte Punkt im Kanonisationsverfahren ist die Bestätigung durch Gott. Denn Wunder werden von Gott bewirkt. und nicht vom Menschen. Das Wort Gottes stellt in diesem Prozess die letzte Sprosse dar. In der Tätigkeit der Kirche gibt es heute nur noch wenige Gelegenheiten, bei denen Gott erlaubt wird zu sprechen. Auch wenn dieser Verzicht auf ein Wunder eine Ausnahme darstellt, so öffnen solche Ausnahmen jedoch unendlich viele Türen und Tore. Der heilige Paulus sagt uns daher gerade heraus, dass der einzige Weg zur Erlösung im Gehorsam dem Erlöser gegenüber besteht. Und jetzt diese Akklamation, welche weder die Journalisten noch die gegenwärtige Welt verstehen. Wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Das ist so ein einfacher Mechanismus. Das ist die Sicht des Glaubens. Andererseits werden wir Priester heute so sehr mit Schlamm beworfen und von allen Seiten angegriffen. So auch Pfarrer Giel. Aus der Dominikanischen Republik wurde extra eine Journalistin geschickt. Dabei zeigt er, welcher Mechanismus dort wirkt und wie er hineingezogen wurde, wie oft sein Leben bedroht wurde. Und hier taucht eine Frau auf und alle glauben ihr. Alles nur Vermutungen. Er hat schließlich gezeigt, was in jener Realität los ist, wo das Drogenkartell regiert. Versucht da einmal mit den Jugendlichen zu arbeiten. Binnen eines Jahres haben sie mir den Schlüssel weggenommen, den Schlüssel zum Priestertum. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Man hat auf mich gezeigt und behauptet, ich sei gefährlich, weil ich überall den Teufel sehe und die Jugendlichen vor ihm warne. Von den 500 Jugendlichen in 4 Turnussen haben sie mir die meisten genommen. Der Mechanismus ist so einfach. Lächerlich machen und verspotten. Irgendeine Unstimmigkeit finden, auf welche die Gesellschaft anspringt. Wo die Sünde mächtig wurde. Das heißt, dass der Herr an der polnischen Kirche Gefallen gefunden hat und ihr übergroße Gnade erweisen möchte. Deshalb schreibt der Herr seine Geschichte. Wir haben die Wahl. Entweder der alte Adam und dessen Welt oder der neue Adam und dessen himmlische Ewigkeit. Deshalb warnt Jesus der Herr im heutigen Evangelium alle. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Wartet auf meine Rückkehr. Im Hinblick auf das Individuum, wie viele zigtausend sterben jeden Tag auf der Welt? Plötzlich stehen sie auf und sind nicht vorbereitet. Im Hinblick auf das Universelle kommt Gott und spricht. Er hat durch einen Krieg gesprochen, dann durch den nächsten. Er hat durch den Kommunismus gesprochen. Auf den Erlöser wurde nicht gewartet. Sein Angebot wurde nicht angenommen. Und weil sie nicht aufgepasst haben, kam die Strafe. Jene, welche Ausschau hielten, hat der Herr mit übergroßen Gnaden beschenkt. So viel zum heutigen Geschenk der Lesungen, welches uns das Evangelium und das Wort Gottes bringen. Ich habe euch kürzlich alle Weihen Papst Pius XII. Vorgestellt. Für das unbefleckte Herz der Gottesmutter hat er 2 große amtliche Weihen vorgenommen, 1942 und 1952. Wie ich euch gezeigt habe, wirkt die Mutter Gottes durch die Erscheinung von Fatima auf den Papst ein. Und Jesus durch die mittlerweile selig gesprochene portugiesische Mystikerin Alexandrina Maria da Costa. Ich habe euch gestern das 2-monatige Opfer Alexandrinas gezeigt, das wahre Durchleben, die Kreuzigung auf dem Golgatha. Weil Gott solch ein großes Leiden benötigte, damit Pius XII. 1942 die Welt dem unbefleckten Herzen der Gottesmutter weihte. Die Konsekration Russlands wurde jedoch nicht vollzogen und das Geheimnis von Fatima nicht offengelegt. Ich habe euch den Willen der Mutter Gottes gezeigt. 1958 stirbt Papst Pius XII. Und an seine Stelle tritt Johannes der 23. Zum Zeitpunkt seiner Wahl ist er bereits 78 Jahre alt und emeritiert. Er amtiert 5 Jahre lang. Und an dieser Stelle gibt es viele Fragen. Ich sage nicht, dass er nicht im Himmel ist. Bei Ottavio Michelini gibt es eine Botschaft des Heiligen Vaters Johannes des 23. Ich frage mich bloß, warum diese Heiligsprechung zusammen mit Johannes Paul II. Erfolgen soll und ob das gut für die Kirche ist. Oder ob nicht jemandem daran gelegen ist, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Vom damaligen Metropoliten von Venedig, Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, dem späteren Johannes dem 23., ist ein Brief an den Bischof von Bergamo, Piazzi, erhalten geblieben. Als ich den Brief las, hatte ich den Eindruck, der Text sei von einem Kommunisten geschrieben worden. Schließlich bin ich 20 Jahre lang mit solchen Texten in der Schule erzogen worden, wo es immer nur hieß, Wahrheit, Güte, Frieden. Man hatte den Eindruck, die ganze Welt sei schlecht. Der Kommunismus wolle Frieden und Güte, aber der Westen verstünde dies nicht. Meine Seele findet Beruhigung im Vertrauen darauf, dass in der Kirche ein neuer, heiliger Geist wehen wird. Ist denn der Alte verwaschen? Das ist ein privater Brief. Ich zeige euch später ein paar historische Zusammenhänge, damit ihr diese Sprache versteht. Er sagt, dass in der Kirche ein neuer, heiliger Geist wehen wird. Also hat der alte Geist 19 Jahrhunderte lang entweder in der Kneipe gesessen, oder aber er ist schon so verkalkt, dass er sich an nichts mehr erinnert, der ihren Kopf erneuern wird. Hier geht es also um den Papst. Erneuerung. Heute kann ich ruhig sagen, Schwächung der Macht des Papstes, Einführung eines Schismas, sodass der Papst nunmehr nur noch der Bischof von Rom ist. So behandeln die meisten Priester heute nämlich die päpstlichen Dekrete. Der Bischof von Rom hat seine eigene Diözese und kann dort Anweisungen geben. Wir haben hier unseren eigenen Bischof. Eine Neuordnung des ekklesiastischen Körpers herbeiführt, eine Neuordnung, das bedeutet, dass die alte Ordnung schlecht war. Und frische Energie bringt für den Sieg von Wahrheit, bedeutet das, dass bisher die Wahrheit in der Kirche nicht gesiegt hat? Und das Folgende ist für mich schon rein kommunistische Ausdrucksweise. Für den Sieg von Wahrheit, Güte und Frieden. Es hat für mich keine Bedeutung, ob der nächste Papst aus Bergamo kommen wird, so als würde er dem Bischof von Bergamo Avancen machen, aber gleich erkläre ich, warum, oder nicht. Unsere gemeinsamen Gebete versichern uns, dass er ein überlegter und feinfühliger Verwalter sein wird, ein Heiliger oder ein Sünder. Verstehen Eure Exzellenz, was ich meine? Das ist das Ende des Briefes, der jetzt in die Geschichte eingegangen ist. Nach den Historikern Peter Hubbledwhite und Monsignore Capovilla, beide Sympathisanten des Papstes, ist der letzte Satz, verstehen Eure Exzellenz, was ich meine, eine Anspielung auf seine Person. Ist nicht die Verwendung des Ausdrucks ein Heiliger oder ein Sünder interessant? Johannes der 23. war perfekt auf diesen Posten vorbereitet. Mit 40 Jahren wurde er aus Rom entfernt, weil er des Modernismus verdächtigt wurde. Er war Dozent an der katholischen Universität in Rom und verbrachte insgesamt 20 Jahre als apostolischer Nunzius in Griechenland, Bulgarien und später in der Türkei. In der Türkei wurde er bekannt, weil er sich als Nunzius trotz seiner diplomatischen Immunität an die türkischen Gesetze hielt und in der Öffentlichkeit auf die Soutane verzichtete. Später wurde er nach Paris versetzt, wo traditionell das Amt des Nunzius von einem Kardinal ausgeübt wird. Seine Befürworter setzten sich daher schnellstens für die Verleihung der Kardinalswürde ein. Und jetzt müsst ihr euch einmal das vor Augen halten. Der zukünftige Papst erhält die Kardinalswürde nicht vom Papst verliehen, sondern von der liberalen Regierung der Republik Frankreich. In Paris sympathisiert er mit allen linken Parteien. Er wird für sie zu einem Idol. Er nahm 1950 in Notre-Dame sogar an der Totenmesse des vom heiligen Papst Pius X. stark verurteilten Begründers der Bewegung Le Sillon, Marc Saunier, teil. In einem später in allen linken Lagern von Paris verbreiteten Brief an die Witwe dieses vom Papst verurteilten und exkommunizierten Mannes bekennt sich Bischof Roncalli zu seiner starken Faszination für die Worte und die Seele des Begründers dieser verurteilten Organisation, die von Papst Pius XII. Liberal-Katholisch genannt wurde. Er schreibt, die in mir die lebendigsten Erinnerungen meiner Jugendjahre als Priester ergriffen haben, betreffen seine Person, seine politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Und wo ist hier ein Heiliger? Ein französischer Liberaler, der vom Papst verurteilt wurde, hat seine ganze Jugend ergriffen. Ein Teilnehmer des Konklaves von 1958, in welchem Johannes der 23. zum Papst gewählt wurde, war der irische Kardinal John Dalton. Er schreibt in seinen Erinnerungen, es war kein großes Geheimnis, dass Johannes der 23. gerade deswegen gewählt wurde, weil er schon alt war. Und seine größte Aufgabe bestand darin, den Erzbischof von Mailand, Monsignore Montini, zum Kardinal zu machen, damit dieser in einem neuen Konklave zum Papst gewählt werden könnte. Das ist Paul VI. Dazu muss man die historischen Zusammenhänge kennen. Ihn hatte Pius XII. Von Rom nach Mailand versetzt, aber es wäre wohl besser gewesen, ihn zum Pönitentiar zu machen. Das war unvernünftig. Schließlich gilt in der Politik der Grundsatz, dass es immer nur nach oben geht, um der Welt zu zeigen, dass alles in Ordnung ist. Immer nur Beförderungen. Das gilt in der Kirche wie in der Politik. Ab einem bestimmten Niveau kann man in dieser Branche nicht mehr abstürzen. Der zukünftige Papst Paul VI. Hegte Sympathien für die Kommunisten und führte mit ihnen geheime Gespräche. Einige seiner Texte sind erschreckend, als schriebe der erste Sekretär der Vereinigten Arbeiterpartei. Zwischen dessen Worten und jenen Papst Pauls VI. Gibt es keinen Unterschied. Damit ihr die historischen Zusammenhänge versteht, im Seminar habe ich gelernt, dass 1903, als der später heilig gesprochene Papst Pius X. Gewählt wurde, diese Wahl aufgrund der Haltung des Krakauer Kardinals Jan Pusina geschah, weil Franz Josef I. es ihm befohlen hatte. Dafür entstand 1905 das Krakauer Seminar. Und der Mensch hat geglaubt, dass Franz Josef I., der Kaiser von Österreich, Antipathien gegen den Kandidaten Rampolla hegte, welcher unter den Kardinälen die meisten Fürsprecher hatte. Aber dann fuhr der französische Priester zu Franz Josef I. und bewies ihm, dass Rampolla bei den Freimaurern den 33. Grad innehatte. Beinahe wäre er Papst geworden. Der Kaiser machte von seinem tradierten Recht Gebrauch und Pusina führte seine Befehle für das Wohl der Kirche aus. Ich habe euch Texte über Franz Josef I., den Kaiser von Österreich, vorgestellt, nach denen er für die Intronisation unseres Herrn zum König war, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dass er für die Intronisation war, dafür, dass Jesus Christus als König proklamiert werden sollte. Genau das, wofür wir heute kämpfen, aber damals ist es ihm nicht gelungen. Und der bereits erwähnte Bischof von Bergamo, Piazzi, ist ein geistiger Schüler Rampollas. Und Johannes der 23. ist wiederum ein geistiger Schüler des Bischofs von Bergamo, Piazzi. Ich möchte euch damit nur die Wurzeln des Ganzen zeigen. Dennoch werde ich hier Johannes den 23. verteidigen, der das Zweite Vatikanische Konzil einberufen und die Theologen versammelt hat, welche dann die Schemata für die Sitzungen zu den verschiedenen Themen vorbereitet haben. Und später dann kam es zum Staatsstreich durch den Rheinbund. Der Papst war schon alt und nicht mehr in der Lage, gewisse Dinge zu kontrollieren, denn er führte bestimmte Befehle aus. Als erstes ernannte er den Erzbischof von Mailand, Montini, zum Kardinal, den späteren Papst Paul VI. Die Schemata, die den geistlichen Würdenträgern, die zum Konzil kamen, dann als Diskussionsvorschläge vorgelegt wurden, waren vorher schon erarbeitet worden. Zur Vorbereitung fand die Diözesansynode in Rom statt. Aber alle Unterlagen von damals wurden vernichtet. Heute gibt es im Vatikan keine einzige Kopie dieser Schemata mehr. Nur einzelne Fragmente, die damals in den Zeitungen veröffentlicht wurden, sind erhalten geblieben. Dort kam es zu einem offenen Staatsstreich, was Papst Benedikt XVI. Nach seinem Rücktritt bereits vorsichtig angedeutet hat. Dass der Rheinbund einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des Konzils hatte. Das war ein reiner Staatsstreich gegen die Kirche. Meiner Meinung nach ist Johannes der 23. dafür verantwortlich, was später geschehen ist. Denn er war es, der all jene exkommunizierten und suspendierten Theologen begnadigt und, wie ich euch in meinen Predigten gezeigt habe, eine neue Theologie freigesetzt hat. Und es kam zum Staatsstreich. Die Ratlosigkeit der starken Oppositionen, zum Beispiel der Marienopposition, war später groß. Die polnischen Bischöfe verbanden sich mit den portugiesischen, aber die über 300 Bischöfe, die diese Petition zum Schema der Mutter Gottes unterstützten, verloren. Sie wurden von den anderen überstimmt, die meisterhaft organisiert waren. Sie hatten im Gegensatz zur Opposition viele Menschen zu ihrer Unterstützung und verfügten zum Beispiel über Vervielfältigungsgeräte. Und sie arbeiteten Tag und Nacht und legten jedem Bischof den fertigen Text bei ihm zu Hause auf den Schreibtisch. Das war perfekt organisiert. Um zu sehen, wie der Rheinbund arbeitete, muss man sich mit der Geschichte beschäftigen. So viel zur Einführung, um zu zeigen, welche Richtung die Kirche eingeschlagen hat. Und die ganze Zeit über schien es, als würde nach Papst Paul VI. Auch Kardinal König gehen. Denn er rühmte sich später, dass er es gewesen sei, der den Bischof von Krakau, Kardinal Wojtyła, wie ich in mancher Predigt gezeigt habe, lanciert hat und dass dieser den eingeschlagenen Weg fortsetzen werde. Heute wissen wir genau, dass der NKWD die Kardinäle Villot und Casaroli in der Hand hatte. Daher kam von Moskau der Befehl, den Papst zu töten, da er dessen Anweisungen nicht befolgte. Gestern habe ich euch ein Zitat des Papstes angeführt, nachdem die Bischöfe von Brasilien anlässlich der Feier seines 13-jährigen Pontifikats für ihn gesungen hatten. So ist das nicht. Das sind 3 Jahre Pontifikat und 10 Jahre Wunder. Denn der Papst wusste bereits alles. Deshalb hat für mich die Verbindung dieser beiden Heiligsprechungen von Johannes Paul II. Und Johannes dem 23. einen so üblen Beigeschmack angesichts der historischen Wahrheit der Kirche und des polnischen Volkes. Denn Gott wird die entscheidende Stimme versagt, das Wunder. Und wenn Sie recht haben, dann soll Johannes der 23. doch allein in Rom heilig gesprochen werden. Dann werden Sie die Menschenmassen sehen. Denn schon für die Nachwelt werden 1 Million Polen dorthin fahren. Aber Sie verbinden die beiden Ereignisse miteinander. Ich habe euch schon des Öfteren daran erinnert. Bei der Seligsprechung von Johannes dem 23. muss in Rom viel los gewesen sein. Denn Papst Johannes Paul II. Lancierte Pius den 9. Und das bedeutet, dass dessen Syllabus Errorum die Wahrheit ist. Wie wurde hier in Krakau geschrien, als Weihbischof Dzidzia, damals noch als Dozent, alle Dekanatskonferenzen besuchte und erklärte, wer Johannes der 23. sei und welches Licht er für die Kirche bedeute. Die Seligsprechung Pius des 9. ist wohl ein wenig an die Johannes des 23. angehängt worden. Diese historischen Schlachten sind unglaublich. Das zweite ist erschreckend. Seit 500 Jahren hatte kein Papst mehr den Namen Johannes angenommen, da der vorherige Johannes der 23. ein Gegenpapst gewesen war. Aber das nur als Nebeninformation. Später hat er es erklärt, denn er wurde deswegen angegriffen, weil er einen Namen gewählt hatte, der bereits vergeben gewesen war. Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23., wurde schon 1924 als Dozent von der Universität entfernt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er modernistische Ideen verbreite und die Studenten mit den freimaurerischen Idealen Rudolf Steiners infiziere. In den Befreiungsgebeten, die wir heute zusammen beten, kommen unter anderem auch die Rudolf Steiner Schulen vor. Reiner Okkultismus, reine Freimaurerei, denen ihr ausgesetzt seid. Nur so viel, damit ihr versteht, in welcher Situation die Kirche heute lebt, was die Elektoren gesagt haben, die an den Versammlungen teilgenommen und die ganzen Zusammenhänge gekannt haben. Aber nun wollen wir zum Jahr 1960 übergehen. Es geht um die Frage, warum das Jahr 1960? Die Mutter Gottes fordert, dass dann das Geheimnis von Fatima offengelegt und Russland bis dahin den unbefleckten Herzen Mariens geweiht werden soll. Wir empfinden heute nicht mehr die Atmosphäre jenes Jahres, denn es sind seitdem beinahe 53 Jahre vergangen. Die Welt ist eingeweiht und alle warten darauf, dass der Papst das Geheimnis von Fatima verkündet. Am 17. Mai 1959 versammelten sich in Lissabon 1 Million Menschen. Da Portugal um ein Vielfaches kleiner ist als Polen, entspräche das bei gleicher Glaubensstärke etwa 5 Millionen Menschen hier. Feierlich wurde dort die Konsekration Portugals an das unbefleckte Herz Jesu und Mariens erneuert. Die Feierlichkeiten wurden von Kardinal Cerejera angeführt. Er wurde dabei von allen Bischöfen und von Regierungsmitgliedern begleitet. 4 Monate später versammelten sich alle Bischöfe Italiens im sizilianischen Catania, um Italien dem unbefleckten Herzen Mariens zu konsekrieren. Die ganze Welt steckt in den Vorbereitungen. In den Vereinigten Staaten wurde die Blaue Armee der Heiligen Jungfrau Maria während des Krieges von Papst Pius dem 12. unterstützt. Sie setzte sich für Fatima ein, verkündete die Botschaften von Fatima und setzte eine Informationskampagne mit zahlreichen Radio- und Fernsehsendungen in Gang. Pater Richard, der in jener Zeit die französische Sektion der Blauen Armee anführte, gab bekannt, dass das Jahr 1960 das Jahr der Verkündung des letzten Geheimnisses von Fatima sein werde. Das Interesse wurde verstärkt durch einige Zeitungsartikel des französischen Journalisten Robert Seroux, der am 14. Mai 1957, also nur einen knappen Monat vor der Übergabe des Geheimnisses und der Notizen Schwester Lucias an den Vatikan, eine Reportage vorbereitete. Er bekam die Genehmigung, die päpstlichen Räumlichkeiten während der Führung durch Mutter Pascalina, der Haushälterin des Papstes, fotografieren zu dürfen. Während der Führung fragte er die Ordensschwester, was sich in dem Safe im Schlafzimmer des Papstes befände. Mutter Pascalina antwortete ihm, dort befindet sich das dritte Geheimnis von Fatima. In der Folge erschien ein Foto des Safes in der Oktoberausgabe einer französischen Monatszeitschrift, was das Interesse am Geheimnis von Fatima zusätzlich anfeuerte. Die ganze Welt nahm also daran teil. Das war nicht nur eine innere Angelegenheit der Kirche. Bereits 1945 hatte der Patriarch von Lissabon bekannt gegeben, dass spätestens bis 1960 das dritte Geheimnis von Fatima veröffentlicht werden würde. Am 17. August 1959, 9 Monate nach seiner Wahl zum Papst, bat Johannes der 23. während eines Erholungsaufenthalts im Sommersitz Castel Gandolfo, dass man ihm den Umschlag brächte. Wegen der Sprachschwierigkeiten wurde ein Ordensbruder gerufen, der das Dokument übersetzte. Der Papst las es durch und kommentierte es mit keinem Wort. Er entschied, den Umschlag wieder zu verschließen und sagte, dass er kein Urteil dazu abgeben, sondern Schweigen über das bewahren werde, was ein Zeichen der Göttlichkeit sein könnte oder aber auch nicht. Danach berief der Papst einige Vertreter ein und führte mit ihnen eine Diskussion über dieses Geheimnis und auch darüber, ob es veröffentlicht werden solle. Es nahmen daran unter anderem die Kardinäle Ottaviani, Parente und Philippe sowie die Bischöfe Sumore und Raimondo Verardo teil. Nach Aussage von Monsignore Capovilla entschied sich Johannes der 23. nach Beratung mit ungefähr 10 Geistlichen, das Geheimnis von Fatima nicht zu veröffentlichen. Und so wurde das dritte Geheimnis für die weitere Zukunft beiseite gelegt. Diese Entscheidung über die Nichtveröffentlichung des Geheimnisses wurde in einem Brief des Papstes an die Pilger zum Weltgebetstag in Fatima am 13. Oktober 1960 bestätigt. Dort sollte die Konsekration der Welt an das unbefleckte Herz Jesu und Mariens vollzogen werden, ohne die Autorisation des Apostolischen Stuhls zur Unzufriedenheit des Vatikans. Ein Pater, der Schwester Lucia führte, soll gesagt haben, dass dies eine der größten Enttäuschungen in der Geschichte Fatimas sei. Nach der Entscheidung über die Nichtveröffentlichung des dritten Geheimnisses soll Bischof Silvio Oddi mit dem Papst gesprochen haben, der spätere Kardinal und Präfekt der Kongregation für den Klerus, der sein Unverständnis dafür äußerte, dass das dritte Geheimnis nicht veröffentlicht werden würde. Der Papst antwortete ihm kurz angebunden: Sprich mir gegenüber nicht mehr davon. Bischof Oddi wandte ein: Wenn Eure Heiligkeit es nicht wünschen, werde ich nicht mehr davon sprechen. Aber die Menschen kann ich nicht davon abhalten. Ich selbst habe hunderte von Predigten gehalten und Diskussionen geführt, in denen ich gesagt habe, dass dieses Geheimnis veröffentlicht werden würde. Daraufhin entgegnete ihm der Papst noch kühler: Ich habe dir gesagt, du sollst es mir gegenüber nicht mehr erwähnen. Und nun ein paar Worte über die Mutter Gottes während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es wurde der Versuch unternommen, ein Schema zu verfassen, also ein Dokument über die Mutter Gottes als Mittlerin der Gnaden zu konstituieren. Diese Initiative ging von den portugiesischen und polnischen Bischöfen aus. Die die Kirche liebenden Bischöfe, die am Konzil teilnahmen, hatten den Wunsch, eine Diskussion über eine dogmatische Definition der Mutter Gottes als Mittlerin anzustoßen. Maria Mediatrix. Von über 300 Bischöfen wurde ein Entwurf eingebracht. Kardinal Montini, der spätere Papst Paul VI., hat persönlich mit ihnen gekämpft. Auch ihn wollte man auf die Altäre erheben. Morgen zeige ich euch ein Buch von Pfarrer Willa mit dem Titel »Paul VI. Selig?« mit einem Fragezeichen am Ende. Er zeigt darin eine ganze Reihe seiner Schritte, wohin dieser die Kirche gebracht hat. Kardinal Montini, der treu die Rezepte der modernistischen Theologen umsetzte, kämpfte also persönlich für dieses Schema. Hier wird insbesondere Kardinal König aufgeführt, ein Freimaurer der ersten Reihe, der mit einem deutschen Priester 6 Prozesse führte, weil dieser ihn in der Presse einen Freimaurer genannt hatte. Und er verlor. In der damaligen BRD verlor der Kardinal Wiens einen Prozess, weil er nicht beweisen konnte, dass er kein Freimaurer ist. Jener Priester und Pater Karl Rahner beschäftigten sich mit Fragestellungen rund um Maria. In den Chroniken des Konzils von Abbé Georges de Nantes lautet der Eintrag vom 16. bis 17. September 1964: Gott sei Dank. Viele Väter äußerten ihre Entrüstung. Zu Beginn wurden sie betrogen, als man unter einem Vorwand die pro-marianischen Elemente dieses Dokuments, des Schemas über die Mutter Gottes, verkürzte und herausstrich. Später haben sie das jedoch gemerkt, als sie sahen, dass in der Schlussversion all das, was niedergeschrieben worden war, gegen Maria und ihre Verehrung gerichtet, für das katholische Ohr beleidigend, für die Kirche ungerecht und auf brutale Weise der Wahrheit entgegengesetzt war. Kardinal Ernesto Ruffini hat im Text all das aufgezeigt, was aus Hass verschwiegen worden war. Kardinal Wyszyński und andere Väter forderten im Namen von Hunderten von Bischöfen die feierliche Konsekration der Kirche und sogar als Antwort auf die Erwartung der heiligen Jungfrau Maria von Fatima die Konsekration der Welt, womit die Konsekration Russlands an ihr unbeflecktes Herz gemeint war. Und als die über 300 Bischöfe erkannten, was dort geschah, zogen sie sich aus dem Kampf um das Schema über die Mutter Gottes zurück. Und so wurde das aufgegeben, was man geschaffen hatte. Denn sonst wäre die Mutter Gottes dem Erdboden gleichgemacht worden. Ich möchte darauf hinweisen, dass es hier einen sehr starken polnischen Beitrag gab. Kardinal Wyszyński legte Papst Paul VI. Zweimal den Antrag auf die Konsekration Russlands vor. Am 16. September 1964, während der Konzilssitzungen unterschrieben, forderte zusammen mit 70 polnischen Bischöfen dazu auf, die Kirche und die ganze Welt zu weihen. Im Geiste der bereits am 31. Oktober 1942 von Papst Pius XII. Vollzogenen Konsekration. Einige Augenblicke später, nachdem andere Bischöfe davon erfahren hatten, schloss sich diesem Antrag unter anderem der sizilianische Erzbischof Corrado Mingo an, der für eine Erneuerung der Konsekration der Kirche, der Welt und besonders Russlands an das unbefleckte Herz der heiligen Jungfrau Maria zum Abschluss der Sitzungen intervenierte. Kardinal Wyszyński intervenierte einen Tag später ein weiteres Mal zusammen mit den portugiesischen Bischöfen. Das portugiesische Episkopat wurde bei dieser Petition von Bischof Francisco Rendero aus der Diözese Coimbra vertreten, also dem Gebiet, in dem Fatima liegt. Später haben sich jene Bischöfe aus diesem Schema über die Mutter Gottes zurückgezogen. 1963 sagte Papst Paul VI., wir leben in einer Ära der französischen Revolution, einer Ära, die all ihr Unglück und ihre chaotischen und vermischten Ideen widerspiegelt, aber auch Begeisterung und Vertrauen. Wir sind uns etwas Neuem bewusst, lebendiger Ideen, Analogien zwischen den großen Voraussetzungen der Revolution, die insgesamt betrachtet nur einige christliche Ideen adaptiert haben. Freiheit, Gleichheit, Entwicklung und der Wille, den Zustand der armen Schichten zu verbessern. Der Papst scheint keine Vorlesungen zur Geschichte der Kirche gehört zu haben, wenn er meint, dass das Vatikanische Konzil wie die französische Revolution gewesen sei, dass viele erhabene Ideologien die Kirche übernehmen. Zunächst wirbelte sie den Hass auf die Kirche auf, die Entfernung der Kirche aus dem öffentlichen Leben. Der Papst hat wohl nichts darüber gelesen, dass zigtausend Priester umgebracht wurden, auch von der Vernichtung des geistigen Zentrums Frankreichs, der Abtei von Cluny und einem guten Dutzend umhergelegener Abteien dazu, hat er wohl noch nichts gehört. Eine sehr mächtige Mutter für mehrere tausend Ordensleute. Er hat wohl nichts darüber gelesen, dass eines Tages auf der Seine in Paris römische Spiele veranstaltet wurden. 3000 Geistliche wurden in Boote gesetzt und vor den Augen der Menge vom Ufer aus mit Kanonen beschossen. Und die Menschenmasse jubelte und hatte ihren Spaß. Nur damit ihr versteht, was das für Zeiten gewesen sind, was die französische Revolution darstellt. Und ihren Spuren folgte die katholische Linke, die, kann man sagen, die Macht auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil übernommen hatte. Eine der eigentümlichsten Persönlichkeiten des Konzils, Pfarrer Hans Küng, war von den Idealen der französischen Revolution derart berauscht, dass er einem Kapitel eines seiner Bücher den Titel gab »Die Kirche«. Kommunion mit Freiheit, Gleichheit mit Brüderlichkeit. Zum Abschluss unserer Ausführungen möchte ich euch einige Äußerungen vorlesen. Der belgische Kardinal Suenon, der später in der Kirche viel Unfug trieb, behauptete, dass das Zweite Vatikanische Konzil das Ende der tridentinischen Ära bedeute und das Ende des Vatikanum I. Das ist doch Häresie. In der Kirchengeschichte hat ein neues Recht, ein neues Konzil niemals das alte verworfen. Versteht ihr? Jemand, der sich so äußert, ist ein reiner Heretiker, der die Natur der Kirche nicht versteht. Es handelt sich also hierbei um einen vorbereiteten Staatsstreich gegen die Kirche, bei dem es nicht gelang, die gesetzten Ziele vollständig zu erreichen. Für Hans Küng, auch Priester, Berater und einer der führenden Experten, begann eine neue Ära, welche die gesamte Kirchengeschichte für ungültig erklärte. Im Vergleich zur Epoche der Konterrevolution vor dem Konzil von Trient repräsentiert das Vatikanische Konzil, wie er sagt, eine charakteristische Kehrtwende um 180 Grad. Die eingeschlagene Richtung der Kirche ist also eine 180-Grad-Wendung. Man muss das so verstehen. Hier ist das Tridentinum und hier das Vatikanum. Folglich eine Wendung, eine Blockade, Zerstörung. Sie ist also nicht dem Trend gefolgt. Wie man sieht, befindet sich hier das Konzil von Trient. Hier das erste und hier das zweite Vatikanische Konzil. Und was sagt er? Dass das Konzil nicht der Richtung der Kirche folgte, sondern eine Kehrtwende um 180 Grad stattfand. Folglich eine Blockade, die Zerstörung dessen. Um es vorsichtig auszudrücken, hat sich das Zweite Vatikanische Konzil nach ihrem Urteil wie ein Stier gegen 19 Jahrhunderte Kirchenarbeit gestellt. Yves Congar, der später zum Kardinal ernannt wurde, wird sagen, dass wir es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit der Geburt einer neuen Kirche zu tun haben. War denn die alte schlecht? Aber genau so verhält es sich in Polen. Wir haben die Freitage geachtet, haben nicht gefeiert, haben den Tod unseres Herrn Jesus Christus und sein Leiden geehrt. Aber heute sagt man uns, habt Spaß und esst, und wir erhalten einen Dispens. Heute könnt ihr alle klauen und vergewaltigen, denn in 15 Jahren wird die Kirche das ohnehin für ungültig erklären und ein zurückdatiertes Dekret erlassen, wonach eine Ausnahme gewährt wird, dass all jene, die in vergangenen Jahrhunderten gelebt haben, nicht dieses Bewusstsein hatten. Und daher wird euch allen vergeben. So ein Gedankenprozess ist hier im Gang. Yves Congar, der mit der Reform zufrieden war, bekannte, dass die Kirche ihre eigene friedliche Oktoberrevolution hatte. Das war eine Beleidigung für all jene, die seinerzeit in den kommunistischen Lagern leben mussten. Eine friedliche Oktoberrevolution. Man hätte sie alle hierher bringen sollen, für 10 Jahre Arbeitslager. Schaut euch doch einmal an, wie sehr die Katholiken leiden mussten. Ich meinerseits verstehe jetzt Kardinal Slippy, der nach Jahrzehnten aus dem Lager zurückkehrte und sich in Rom niederließ. Er schrie dort, wurde aber mundtot gemacht, isoliert und nirgendwo herangelassen. Wie kann einer der geistigen Führer der Kirche, Begründer der Idee des Zweiten Vatikanischen Konzils, sagen, dass die Kirche zu jener Zeit ihre friedliche Oktoberrevolution hatte? Kardinal Slippy rief damals, Zehntausende Priester sitzen in den Lagern und ihr sprecht vom sowjetischen Frieden, aber in ihrem Sinne und nicht vom göttlichen Frieden. Kardinal Ratzinger, der damals noch nicht vom Heiligen Geist durchweht worden war, hatte das verstanden. Schon als Chef der Kongregation für den Glauben hatte er das durchschaut. Über seine Umkehr kann man nachlesen. Für mich besteht seine offizielle Umkehr und seine Bitte um Verzeihung gegenüber der Kirche in seinem Kreuzweg in den Mauern des Kolosseums 2005. Als Papst Johannes Paul II. Im Sterben lag und er zeigte, was mit der Kirche geschehen war. Deshalb wurde Benedikt XVI. Später, nach seiner geistigen Umkehr, so unwahrscheinlich von der ganzen Welt gehasst. Heute, nachdem ich etwas mehr darüber gelesen habe, verstehe ich, warum er zurückgetreten ist. Aber würde ich ihm heute begegnen, und stünde er noch vor seiner Entscheidung, dann würde ich dennoch beharrlich seine Beine umklammern und ihn anflehen, tu es nicht. Deshalb bekenne ich öffentlich, dass ich zu wenig für Benedikt den 16. gebetet habe, obwohl uns die Mutter Gottes gewarnt hat. Zu wenig. Im Vergleich dazu, wie sehr ich nun für Papst Franziskus bete, haben wir für Benedikt den 16. zu wenig gebetet. Deshalb sage ich allen Spöttern, die über die Novene zu Jesus König und über die Unterstützung der Engel gelacht haben, ihr werdet es vor dem Gericht schwer haben. Denn ihr habt mehr als einen niedergemacht, der Papst Benedikt dem 16. 10 Engel hätte schicken können. Um 1 Million habe ich nur gebeten. 100.000 haben wir gesammelt. Denn ich habe gewusst, welche Schlacht er führt. Heute, da ich Zugang zu den Arbeiten verschiedener Professoren und Priester aus den westlichen Ländern habe, denn unsere polnischen Arbeiten sind nur Kopien davon, sehe ich, wie die Kirche funktioniert und worin das Drama der Kirche besteht. Folglich falle ich vor Papst Benedikt dem 16. nieder und küsse ihm die Füße. Was wurde mit ihm angestellt? Wie sehr wurde er verspottet? Aber als er noch ein mitreißender Theologe war, der sich mit der neuen Theologie beschäftigte, äußerte auch er, dass das Vatikanische Konzil für die Kirche wie die französische Revolution sei. Das ist so, als würde ich euch erzählen, Lenin sei für mich wie Gott. So ein Vergleich ist das, zum Weinen. Oder ich würde euch sagen, das Konzentrationslager Auschwitz sei für mich wie ein Heiligtum Gottes. Versteht ihr? Daher muss man davon ausgehen, dass ihr wohl nur wenig Kenntnisse über die französische Revolution bzw. über die Oktoberrevolution in Russland gehabt haben und weder deren Absichten noch deren Folgen kannten. Wundert euch daher nicht, dass ich mich als Pole davon sehr betroffen fühle. Und deshalb frage ich Papst Franziskus, Johannes der 23. ein Heiliger? Die Kirche hat in ihrem Kampf über Jahrhunderte Menschen aus bestimmten Kreisen auf die Altäre erhoben, wenn es für die Erhaltung des Geistes notwendig war. Befand sich zum Beispiel das Schulwesen in der Krise, wurde ein heiliger Priester erhoben, der Schulen gegründet hatte. Befand sich die Familie in der Krise, wurde eine Mutter oder Eheleute auf die Altäre erhoben. Logisch. Wenn in der Welt Katholiken verfolgt werden, müssen Märtyrer auf die Altäre erhoben werden. Das ist für mich logisch. Denn es gibt auch eine, in Anführungszeichen, seelsorgerische Politik. Das ist logisch. Wird die Kirche verfolgt und angegriffen, muss Johannes Paul II. Gezeigt werden, der die Kirche so sehr verteidigt hat und im Vatikan so sehr blockiert wurde. Gestern habe ich euch gezeigt, wie er floh und in der ganzen Welt auf Pilgerschaft ging, um das Korn der Wahrheit zu säen. Denn er glaubte an die Macht des Wortes. Denn er war ein gläubiger Papst und nicht bloß ein Beamter des Vatikan. Heute hört ihr die Worte Papst Franziskus. Und er sagt laut, dass im Vatikan die homosexuellen Lobby regiert. Wenn etwas getan werden kann, werde ich es tun, falls sie mich nicht umbringen. Heute ist das kein Tabu mehr. Und wo sind die Freimaurerlobbys? Erinnert ihr euch, was vor 50 Jahren geschah? In der Basilika des heiligen Paulus wurde die Intronisation Luzifers vorgenommen. An mehreren Orten gleichzeitig. Im Vatikan, in den USA, alles hing zusammen. Hier haben sie ein Problem mit der Intronisation Christi König, aber auf den katholischen Altären wurde bereits die Intronisation Luzifers vorgenommen. Heiliger Vater, warum der Verzicht auf das Wunder im Kanonisationsprozess von Johannes dem 23.? Hat denn Gott in der katholischen Kirche nichts mehr zu sagen? Die Tradition und die Lehre der Kirche werden in Frage gestellt. Wenn das Vatikanum II eine 180-Grad-Wendung zum Konzil von Trient und zum Ersten Vatikanischen Konzil ist, wo ist denn dann die Wahrheit? Wenn Gott meint, dass Johannes der 23. heilig gesprochen werden soll, dann wird er ein Wunder geben. Wartet auf die Stimme Gottes. Aber mit dem großen Papst, der versucht hat, den Zerfall der Kirche aufzuhalten, sollte man nicht etwas verbinden, was so unsicher und so schmerzvoll ist. Auf die Altäre sollten schließlich Menschen erhoben werden, die wir an ihrer Wirkung erkennen. Denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Heiliger Vater, der Zustand der Kirche ist dir sicherlich hinreichend bekannt. Ich habe bereits in einer früheren Predigt davon gesprochen. Heute möchte ich nur noch ein wenig ergänzen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Welches sind denn die Früchte all dieser großen Wandlungen? Das, was ich euch gesagt habe, wird heute von vielen bestätigt. Zum besseren Verständnis stelle ich noch einmal die Frage, warum das Jahr 1960? An dieser Stelle müsste man nun die Botschaften von Karabandal besprechen. Ein Jahr später, 1961. Leider bin ich darin noch kein Fachmann. Wir müssen noch ein wenig Material sammeln. Danach werde ich euch die Kernfragen erklären. Die Mutter Gottes sagt dort die Apostasie in der Kirche vorher und legt uns auf, mit noch größerer Ehrerbietung zur heiligen Messe zu schreiten. Sie fleht um Gebete für die Priester. Wie wahnsinnig haben sie Garabandal attackiert. Sie mussten es. Sie hatten ihre eigenen Leute. Weil sie den Befehl nicht ausgeführt haben, folgt die Ankündigung der nächsten Strafe. Was mich noch getroffen hat, war, dass noch vor der Mutter Gottes der Erzengel Michael nach Garabandal kam und den Kindern die heilige Kommunion spendete. Wisst ihr, welches Gebet er mit ihnen nach der heiligen Kommunion betete? Das, was Pius XII. Anordnete. Seele Christi, heilige mich, Leib Christi, rette mich. Deshalb, heiliger Vater, frage ich dich, das Werk des Heiligen werdet ihr an den Früchten erkennen. Da Johannes der 23. das Konzil einberufen hat, ist er auch für dessen spätere Folgen verantwortlich. All diese Früchte fallen auf ihn zurück, da er es einberufen hat. In den päpstlichen Dokumenten wurden dem Konzil auf sehr intelligente Weise überall Tore eingebaut. Die Normen und Vorschriften selbst haben in sich nichts Böses, das habe ich euch immer gesagt. Aber sie haben eine Vielzahl Türen geöffnet, durch welche viele Unrichtigkeiten eingedrungen sind. Jesus der Herr hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Heiliger Vater, das sind die Früchte, die Teil der Entscheidungen und des Lebens Johannes des 23. geworden sind. Denn das sind die Früchte der Kirche nach dem Konzil. Der Glaube ist bei den Menschen geringer geworden. In den Gesellschaften ist es zu einem allgemeinen moralischen Verfall gekommen. Und dafür ist die Kirche verantwortlich. Denn die Kirche sollte die Welt heiligen. Diese Mission hat uns Jesus der Herr gegeben. Das ist nicht Brüssel. Wir sollten das nicht auf jemand anderen abwälzen. Die Kirche sollte die Welt heiligen. Sie hat dazu sämtliche Anlagen, die Möglichkeiten und die Mittel. Sie spricht im Namen Gottes. Ganze Völker haben sich vom Glauben losgesagt. Mein Ansatz ist daher, dass sich Fatima erfüllt hat, dass die Völker dieser Erde verschwinden. Das wird die Strafe sein. Was haben wir denn davon, dass sie alle gefüllte Bäuche haben, dass es den Holländern, den Deutschen und den Franzosen gut geht? Die meisten von ihnen gehen in die Verdammung. Ganze Völker haben sich vom Glauben losgesagt. Aber wenn sie sich vom Glauben losgesagt haben, wie wollen sie sich erretten? Ein Teil der Sünden ist bereits rechtskräftig geworden. Die katholische Kirche ist gespalten und in sich zerstritten. Der Papst hat seine Position verloren. Die Priesterschaft hat den Respekt, die Achtung und eigentlich ihre ganze gesellschaftliche Stellung eingebüßt. Viele Klöster sind erst in Lethargie, dann zu völligen Ruinen verfallen. Viele Ordensgemeinschaften sterben mangels neuer Berufungen aus. Von einem unserer Ritter aus Holland habe ich Informationen über eine Firma bekommen, die sich mit dem An- und Verkauf von Kirchen beschäftigt und die schon 1972 gegründet wurde, nur 6 Jahre nach dem Konzil. Nach meinen Informationen ist sie in dieser Branche die größte Firma der Welt und soll allein in einem Jahr 280 Kirchen verkauft haben. Wer sehen möchte, mit welchen Zahlen die Firma sich rühmt, dem gebe ich den Link zur englischsprachigen Homepage. Bekannte von mir haben diese Figur besucht und sagten, dass es eigentlich ein Wunder sei. Ein Heiliger weinte mehrere Tage lang, als seine Figur dort eingesperrt wurde. Es ist mein Traum, dort einmal das Drama und die Tragödie der Kirche mit eigenen Augen zu sehen. In vielen Ländern erhalten die jungen Menschen nicht mehr die Gnade der Berufung. Kein päpstliches Dekret kann Mikołaj von der himmlischen Gnade der Berufung befreien, und der Papst kann ihm die Berufung auch nicht geben. Vielleicht, wenn das Zölibat aufgehoben, Ämter geschaffen und Presbyter wie in der evangelischen Kirche eingeführt werden und sie euch damit überzeugen. Das werden dann nur keine Priester mehr sein, sondern Beamte. In vielen Ländern erhalten die jungen Menschen nicht mehr die Gnade der Berufung. Die Kirchen, die durch Verzicht und Arbeit unserer Vorfahren gebaut wurden, werden jetzt von deren Kindern und Enkeln verkauft. Jene, die es sich vom Mund abgespart haben, damit sie Gott die Ehre erweisen können, drehen sich im Grabe um, wenn sie sehen, wozu ihre Arbeit noch dient. Heiliger Vater, unsere Landsleute haben um die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts allein in den USA über 1000 Kirchen gebaut. In den Geschichtsbüchern über die Vereinigten Staaten steht geschrieben, dass die Vormachtstellung Amerikas von den Juden errichtet wurde, weil sie Banken gebaut haben. An zweiter Stelle werden die Deutschen aufgeführt, weil sie Fabriken gebaut haben. Und an dritter Stelle stehen die Polen. Diese Verrückten jedoch bauten Kirchen. Der bereits verstorbene Kardinal Schocker aus Detroit hat 79 polnischer Kirchen verkauft. Heiliger Vater, Ich rate dir, in so eine Kirche zu gehen. Wie mir in den USA lebende Polen erzählt haben, kommen Muslime dorthin, zerschlagen nacheinander die Glasfenster und zerstören alles. Heiliger Vater, tut dir das nicht weh und meinst du, das sei in Ordnung? Und heute machst du Johannes den 23. zum Heiligen, wo doch so viele dramatische Früchte aus seinen Entscheidungen erwachsen sind? Vielleicht sollte man Kardinal Ottaviani auf die Altäre erheben, der die Kirche verteidigt hat, der so viele Geheimnisse kannte und sie mit sich ins Grab genommen hat, weil er es geschworen hatte, über das, was auf den Konklaven geschehen ist. Was soll denn der Verzicht auf das Kanonisationswunder? Heiliger Vater, ist denn diese Entscheidung nicht die Ankündigung der Heiligsprechung Luthers in der katholischen Kirche für das Jahr 2017? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Liturgie erlag einer Verwässerung, einer alles umfassenden Farblosigkeit. Die Mutter Gottes in Garabandal fleht, mehr Ehrerbietung für die heilige Messe, die eucharistische Feier. Die ganze Gesellschaft hat Gott verlassen. Kinder und Jugendliche, junge Ehepaare und Alleinstehende. Die Alleinstehenden, heiliger Vater, das sind doch wir Priester. Du weißt bestimmt, heiliger Vater, wie viele Priester an die Eucharistie glauben. Nach einer soziologischen Untersuchung in den USA glauben 75% der Priester nicht, dass Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament gegenwärtig ist. Deshalb fördern sie alle die neue Theologie. Man wird sagen, dass es nur ein Symbol ist, der Erinnerung dient. All diese Gemeinschaften wurden einst von der Kirche gespeist und haben in ihr Unterstützung und Trost gesucht. Diese frühere Funktion der Kirche hat jetzt das Fernsehen übernommen. Wie viele verräterische Priester gibt es auf den Fernsehkanälen, die uns Angst machen und den theologischen Glauben verwässern? Niemand exkommuniziert sie, niemand suspendiert sie, niemand ermahnt sie. Alleine hier in Polen gibt es so viele dieser falschen Propheten im Fernsehen. Fragt doch einmal nach ihrem Glauben, nach ihrer Moral oder nach ihrer kirchlichen Wahrheit. Die Zerstörung der Liturgie hat so einen Grad erreicht, als 16. Frucht der Ereignisse nach dem Konzil, dass es in einst sicheren Kirchen, einst sicheren katholischen Völkern zu heidnischen Bräuchen kommt, die mitten in die Liturgie der katholischen Kirche eingeführt wurden. Bei uns sieht das bislang so aus, dass den Pfarrer zum Altar Mickey Maus oder Barbie begleiten, je nachdem, was der Pfarrer sich gerade ausgedacht hat. Der Pfarrer nimmt das Mikrofon in die Hand, geht zu den Kindern und spricht in seiner Predigt über ein Märchen. Kann er denn keinen Heiligen nehmen? Wenn er gläubig wäre, würde er eine Predigt über Johannes Paul II. Halten, über seine Wunder und seine Taten. Aber daran glaubt niemand. Ist das eine Legende? Deshalb werden für die Kinder heute Predigten über Märchen gehalten, die sie aus dem Fernsehen kennen. Und das zieht sich durch die ganze Liturgie. Das Kind ist in der Heiligen Messe, aber was denkt es? Dass dies alles ebenfalls ein Märchen ist. Punkt 17. Völker, die ihre Wurzeln in Christus haben, wissen heute nicht mehr, wer Christus ist, welches die grundlegenden Gesetze sind, die er verkündet hat, welches die Gebote sind und was die ewige Erlösung ist. Die ganze Kirche und ihre verkündete Lehre, die durch das Blut der Märtyrer geheiligt wurde, heiliger Vater, betrachtet man heute als eine von vielen ausgedachten Wirklichkeiten, an welche ein gewisser, schwacher Teil der Gesellschaft glauben möchte. Heiliger Vater, zu diesem schwachen Teil der Gesellschaft gehöre auch ich, Pfarrer Piotr Natanek, Jahrgang 1960. Nach so vielen Turbulenzen im Schoß der Kirche, nach so vielen Fragen, nutze ich heute diese einzige Möglichkeit und frage dich noch einmal, heiliger Vater. Johannes der 23. ein Heiliger? Warum, heiliger Vater, versagst du Gott das Wort und erlaubst ihm nicht, das Kanonisationswunder zu vollbringen? Wenn du, heiliger Vater, es kannst, dann sprich Johannes Paul II. Allein heilig. Allein. Ich weiß, welchem Druck du ausgesetzt bist und was es heißt, zu regieren. Heiliger Vater, ich muss in vollem Bewusstsein sagen, dass dies leider nur einige Früchte der Reformen sind, die dem Konzil folgten. Und das Konzil wurde von Johannes dem 23. einberufen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. Das Thema, warum das Jahr 1960, erstreckt sich über mehrere Predigten. Die Idee kam auf einer Fahrt nach Fatima, während der Lektüre bestimmter Texte. Denn ich habe mich gefragt, warum die Mutter Gottes immer so sehr auf das Jahr 1960 bestand. Ich habe versucht, euch darauf eine Antwort aus dem Glauben und aus der Geschichte zu geben. Eine Antwort, die ihr mit Blick auf gewisse Zusammenhänge und menschliche Mechanismen in der Kirche sicherlich als sehr schmerzhaft und sehr brutal empfindet. Aber Papst Franziskus zeigt dies auf eine sehr offensichtliche und geradezu substanzielle Art. Er zeigt eine Kirche voller guter, aber auch voller schlechter Menschen. Dadurch, dass er diesen Weg eines untypischen Pontifikats geht, versucht er ein Mittel der Rettung zu finden. Ich habe das Thema aufgegriffen, weil die Lehre des Papstes und seine Auftritte auf eine breite Resonanz in der Welt gestoßen sind. Ich möchte betonen, dass die Reaktionen, so wie man die Medien verfolgt, sehr unterschiedlich sind. Positiv und negativ. Wenn man die Berichterstattung in Polen betrachtet, dann hat der Papst eine unglaublich starke Lobby. Kein anderer zuvor hatte so einen Erfolg. Mich beunruhigt nur, dass sie das Wort Papst nicht verwenden, sondern ihn bloß Franziskus nennen. An so einem Kampf nehmen wir teil. Diese Überlegungen würden sicherlich durch eine genauere Analyse Garabandals als Fortsetzung Fatimas und Medjugorjes ergänzt werden. Aber diese Themen werde ich später bearbeiten, denn ich weiß, dass diese Predigten wie ein Stock in einem Ameisenhaufen sind. Deshalb werde ich mich ab morgen zunächst mit den päpstlichen Enzykliken über die Mutter Gottes befassen. Und später werde ich hierher zurückkehren und euch zeigen, warum Montini, der spätere Papst Paul VI., sich in Mailand wiederfand, welches Netzwerk dahinter steckt. Von wem in Frankreich ein Vertreter des Papstes seine Ernennung zum Kardinal bekommen kann. Auch nachdem dort 1905 die Trennung von Kirche und Staat vollzogen worden ist und die Regierung der Republik folglich kein Recht dazu hat. Aber sie wollen demonstrieren, wer dort die Karten austeilt. Die Historiker werden einwenden, dass dies zu den Rechten der französischen Könige gehört hat. Aber was ist mit der Trennung von Kirche und Staat? Roncalli hätte seine Ernennung zum Kardinal vom Papst empfangen sollen, aber er erhielt sie vom Präsidenten der Republik. Das sind alles nur Feinheiten. Dankt Gott dafür, dass ihr keine Historiker seid, denn sonst würde euch unwiderruflich der Kopf platzen. Ich habe euch nur gewisse heikle Punkte gezeigt, damit ihr das große Ganze versteht. Einige Dinge sind auch für mich ein Schock, wie der erwähnte Kardinal Jan Pusina. Schließlich gibt es heute Beweise, die dokumentieren, dass Kardinal Rampolla als Freimaurer den 33. Grad innehatte. Da fühlt man sich machtlos. Und dann behaupten noch welche, wie es mir schon passiert ist, dass er gegen die Polen voreingenommen war. Oder warum Pusina das getan hat. Nach vielen Jahren liest man andere Quellen. Ich habe geglaubt, dass das Seminar, in welchem ich 6 Jahre verbracht habe, ein Geschenk des Kaisers von Österreich, Franz Josef I., an Jan Pusina gewesen ist, für seine Haltung im Konklave. Wenn man es so betrachtet, dann hat Franz Josef I. damals schon die Kirche gerettet. Durch diese Entscheidung wurde ein Papst gewählt, der später heilig gesprochen wurde. Er schaffte schnell Ordnung, weil die Gegner bereits so nah waren, und schrieb in der Folge einen zweiten Syllabus. Pius XII. Verfasste dann noch einen dritten Syllabus. Soweit ich es überblicken kann, gibt es heute niemanden, der gewillt wäre, einen vierten Syllabus zur Verteidigung der Kirche zu verfassen, über die Natur der Kirche, über die Verteidigung dessen, was das Wesen der Kirche ausmacht. Ich habe bereits an Papst Franziskus appelliert, dass er eine Adhortation oder eine Enzyklika über die Natur der Kirche verfasse. Mögen Sie uns sagen, wie diese Kirche aussehen soll. Aber unter Beachtung der ganzen Geschichte und Kontinuität der Kirche. Denn nachdem nach dem Konzil so viele Türen geöffnet wurden, spielt es keine Rolle mehr, ob du ein Katholik bist oder ein Muslim. Die Wahrheit ist überall. In nicht allzu ferner Zukunft könnte es in der Kirche so aussehen, wie heute schon im Kongo in Afrika, wo noch vor 10 Jahren der Anteil der Christen bei deutlich über 90% lag. Dagegen gab es nur 5% Muslime. Heute wird Alarm geschlagen, dass es 15% sind. Die Christen treten in Scharen zum Islam über. Wenn wir uns auf diesem Weg weiter bewegen, dann sehe ich 2 Konsequenzen für die Zukunft. Dass Martin Luther zur 500-Jahr-Feier der Reformation selig gesprochen wird und dass amtliche Dekrete erlassen werden, sodass ihr zum Islam übertreten könnt. Denn auch dort gibt es für euch eine Erlösung. Denn so verkündet es die neue Theologie. Amen.